Ja, Ostern und Auferstehung. Amen. Dann feiern wir die Überwindung des Todes durch Jesus Christus hin zu ewigem Leben. In unserer Predigtserie wollen wir auf Christus im Alten Testament sehen und welches Echo aus diesen alttestamentlichen Worten bezüglich Jesus Christus wir im Neuen Testament erkennen können. Vorletzten Sonntag hat uns Peter über die Zusammenhänge von das Wort hebräisch Davar und das Wort griechisch Logos aus dem Johannesprolog und aus Genesis gepredigt. Heute betrachten wir eine Episode aus Jakobs Leben. Ja, die bekannte Stelle Jakob am Jabok aus Genesis 32, die Verse 24 bis 31. So viel sei schon verraten. Alle Fragen werden wir nicht lösen, kann ich nicht lösen. Aber vielleicht ein paar interessante Gedanken. Wir lesen die Stelle. Also ja, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Information. Ich werde mit dem Zeigestab hinzeigen, wo ungefähr die Furt Jabok im Ostjordanland sich befindet. Ungefähr dort. Später wird, na, das machen wir dann später. Einmal bei später. Jetzt zu unserem Text. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Okay. Zwei Punkte nur für heute, eine kurze Einleitung, wo denn unsere Geschichte sich abspielt im Leben von Jakob. Wir werden kurz über Jakobs Leben drüber fliegen. Und der zweite Punkt, der uns wirklich interessiert heute, das ist der Kampf. Den werden wir dann genauer betrachten und vor allem, welches Echo bewirkt das im Neuen Testament. Zum Teil 1, das Leben von Jakob. Jakob hat schon ein sehr bewegtes Leben gehabt, das wissen wir alle. Ich sehe hier überwiegend bibelkundige Schwestern und Brüder. Schon die Geburt von Jakob war eine schwierige. Jakob hält die Verse von Esau. Wir kennen diese Geschichte. Später ganz spannend und auch wichtig für uns heute, für unsere heutige Geschichte. Jakob luchst dem Esau durch Betrug von seinem Vater das Erstgeburtsrecht ab. Ja? Davor hat er dem Esau das Erstgeburtsrecht abgekauft gegen, ihr kennt diese Geschichte vom Linsengericht. Ja? Nach dem Betrug von Isaak durch Jakob muss Jakob fliehen vor der Wut, vor dem Zorn seines Bruders. Hier habe ich einen Vers mitgebracht. Esau feindete Jakob wegen des Segens an, den dieser von seinem Vater erhalten hat. Er dachte, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn dann die Trauerzeit vorbei ist, werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Also kein gutes brüderliches Verhältnis. Und Jakob bemüht sich gar nicht um seinen Bruder, sondern mit der Hilfe von seiner Mutter flieht er zu seinem Onkel Laban. Dort verliebt er sich in Rachel, dient Laban für die Hand Rachel 7 Jahre, wird von Laban dort betrogen, denn der verheiratet ihn ja nicht mit Rachel, sondern mit Lea, danke. Ich bin übrigens mit diesen wirren Familienverhältnissen bei den Erzvätern, ich komme durcheinander damit. Gebt Acht, dass ich keinen Blödsinn daherrede. Ja? Na gut, jetzt hat er die Lea geheiratet, möchte aber die Rachel heiraten, muss noch einmal 7 Jahre dienen und dann ergibt sich schon Spannungen zwischen der Familie von Laban und Jakob und seiner Familie und auf eigenartige Weise fast, sage ich einmal, ich habe das für mich so formuliert, mit einem legalen Trick luchst der Jakob dann dem Laban noch eine Menge seiner Tiere von seiner Herde ab, um seine Herde zu vergrößern. Ganz spannend, nicht unser Thema heute. Ganz spannend, aber heute nicht. Natürlich, der Durcheinander in der Familie, der bleibt nicht aus. Seine zwei Frauen ringen um die Gunst ihres Mannes und weil es da eben Schwierigkeiten mit der Geburt gibt, bieten die zwei Frauen ihre beiden Dienerinnen Jakob als Frauen an und schließlich hat der Jakob 4 Frauen und 11 Söhne, später werden es dann noch 12, die 12 Stammväter von Israel. Wegen dieser Spannungen muss Jakob schon wieder fliehen. Und diesmal flieht er zurück nach Kanaan, das ist ihm ja auch von einem Engel aufgetragen worden, dass er dorthin gehen soll. Also er flieht zurück zu seinem Bruder Esau. Wir sehen, Jakob hat einen starken Willen, er möchte sich durchsetzen, er möchte Recht behalten, er möchte die Nase vorne haben. Ein sehr eigenwilliger Jakob. Und vielleicht ist das auch typisch für uns Menschen, für uns alle, dass wir irgendwie schauen wollen, wie holen wir das Beste heraus? Wie können wir das Beste aus unserem Leben herausholen? Und wir sehen auch, dass bei all diesem Eigenwillen Gott Jakob nicht alleine lässt. Weder in Kanaan vor der Wut Esaus, noch später dann bei Laban, wo schon wieder Schwierigkeiten entstehen, lässt Gott ihn nicht allein, sondern er führt uns. Und Das macht mir Hoffnung für mich, das macht mir Hoffnung für euch, das macht mir Hoffnung für uns. Auch wenn so manche Schwierigkeit da ist, so mancher Wickel unter uns. Wiener, bitte übersetzt unseren Freunden, was ein Wickel ist. Ja? Schwierigkeiten. Ja? Gott lässt uns nicht allein. Und wir sehen auch, Jakob ist nicht ein gottloser Mensch, sondern der hört auf Jakob. Wir hören das in der Vision von der Himmelsleiter. Aber auch später, wie er die Vision bekommt, nach Kana zurückzukehren, hört Jakob auf Gott. Und in unserem heutigen Text sogar gibt es auch eine winzige Stelle, wo Gott nach meinem Erachten auch auf Gott hört. Später im Leben Jakob versöhnt sich Esau. Mit Jakob, und ich sage das jetzt bewusst, ja, Esau versöhnt sich mit Jakob. Und wenn ihr euch die Geschichte anschaut, ist eine eigene Predigt, ja, eigentlich verhält sich der Esau unter Anführungszeichen christlich, nicht der Jakob. Im Gegenteil, Esau lädt den Jakob ein, mit ihm nach Seir zu ziehen, und was macht der Jakob? Er geht seinen eigenen Weg. Er sagt, ja, ich komme schon nach, später, lass mir ein bisschen Zeit, meine beschwerlichen Damen und die Kinder, weißt eh, ja, aber er ist ihm nicht nachgefolgt. Er ist seinen eigenen Weg gegangen. Natürlich, wir kennen die Geschichte, später betrügen dann seine 12 Söhne ihren Vater wegen Josef. Noch später vergeht sich sogar der erstgeborene Sohn Ruben an einer der Frauen von Jakob. Katastrophe, wie kann man sich das vorstellen? Ja? Aber das war eine heilige Familie. Ja? Das war eine Familie, auf die Gott aufgebaut hat. Später dann die berühmte Hungersnot, die Familie zieht nach Ägypten, sie finden den totgeglaubten Bruder Josef und ganz zum Schluss, schon am Ende des Lebens, segnet Jakob die Söhne von Josef, und was macht er? Er vertauscht dort auch wiederum Erstgeborenen und Zweitgeborenen. Also es ist eine wirre Angelegenheit. Ich möchte nicht unbedingt Teil dieser Familie gewesen sein. Ja, und schließlich stirbt Jakob und wird nach ägyptischer Sitte einbalsamiert und in der Höhle Machpela bei Mamre, Hebron heute, beigesetzt. So viel zum Überblick. Der Kampf spielt sich ab beim Übergang von dem Fluss Jabok, eben bei der Furt Jakob, bei der Furt Jabok. Und Jakob war klug. Er hat zuerst einmal Boten zu Esau geschickt und gesagt, lieber Bruder, ich komme. Und das hat er sehr devot gemacht, das erkläre ich jetzt gar nicht. Ja. Und tatsächlich haben die Boten ihm mitgeteilt, ja, dein Bruder kommt dir entgegen. Mit 400 Mann. Na, was ist dem Jakob passiert? Dann ist sein Herz in die Hose gerutscht, natürlich. Ne? Auch hier hat er Vorkehrung getroffen, denn er hat eine Vision gehabt bei Manaim. Ja, er hat die zwei Heerlager Gottes gesehen. Ja, und da hat er sich gedacht, zwei Heerlager, das ist eine wirklich gute Idee, hören wir ein bisschen auf Gott. Ja, und hat seine Karawane, sein Volk auch auf zwei Lager aufgeteilt. Ja, also ein lernfähiger Jakob. Wenn ein Lager geschlagen wird, dann kann wenigstens das zweite versuchen durchzukommen. Ja. Und schließlich, ganz zum Schluss, hat er dann seine Familie über den Fluss geführt und bleibt allein zurück, und hier setzt unsere Geschichte ein. Und das Ganze natürlich getrieben von Furcht, denn wir lesen ja da, er hat etwas zu befürchten, nicht weniger als dass ihn der Esau erschlagen möchte. Wie er das machen wird, was Esau für Pläne hat, weiß er ja nicht, kann er nicht wissen. In seiner Furcht hat er eben viele Vorkehrungen getroffen. Ja, ganz, ganz lustig, das habe ich, hätte ich beinahe vergessen. Er hat sogar mehrere, um nicht zu sagen viele Delegationen mit vielen reichen Geschenken vorgeschickt. Er hat sich gedacht, naja, wenn schon nicht brüderliche Liebe den Esau besänftigt, dann vielleicht reiche Geschenke. Nun, heutzutage würde man das wie nennen? Bestechung, Korruption, ja. Also was für ein Kerl, der Jakob. Wovon war er getrieben? Was hat ihn angetrieben? Angst, pure Angst. Ja, von Haran musste er weg, wegen Laban. Ja, vom Regen in die Traufe zu Esau. Angst, pure Angst. Vielleicht war auch ein Funke Gottvertrauen dabei, denn er hat ja auf Gott gehört. Aber ganz deutlich und wirklich vordergründig ist die Angst. Auf die Hoffnung, auf brüderliches Entgegenkommen und Liebe, wie es ihm Esau dann tatsächlich erwiesen hat, überraschenderweise, mit dem hat er nicht gerechnet. Was treibt dich an? Was bewegt dich? Die Liebe zu Gott, das Hören auf Gott, das Vertrauen auf Gott oder das Vertrauen zu Geschwistern, vielleicht sogar die Liebe zu Geschwistern oder Angst. Übrigens, kleiner Exkurs, wenn du Angst vor jemandem oder vor etwas hast, nutz doch die Psalmen zum Beten. Denn die Psalmen bieten sehr, sehr viel Trost in beängstigenden Situationen. Daraus kannst du viel Mut und Stärke schöpfen. Das ist übrigens nur so ein Einschub, ja, das entnehmen wir diesem Text nicht. Die Psalmen waren noch nicht geschrieben. Jakob bleibt mit seiner Angst alleine zurück. Da ist ein Mann, der erscheint, kämpft mit ihm, ein Unbekannter. Erst im Vers 26 werden wir lesen, dass er diesen Mann, dass sich dieser Mann von Jakob nicht niederringen lässt, aber Jakob diesen Mann auch nicht niederringen kann. Der Mann verletzt Jakobs Hüfte, er will den Kampf verlassen, fordert Jakob auf, ihn gehen zu lassen. Das Spannende an diesem Text ist, dass wir nicht wissen, wie die zwei gekämpft haben. Wir wissen auch nicht, warum die zwei gekämpft haben oder worum die zwei gekämpft haben. Sie haben einfach gekämpft. Der Jakob, ganz typisch für ihn, der möchte sich durchsetzen. Der sucht seinen Vorteil. Der will gewinnen. Wie damals, wie er seinen Vater betrogen hat, wie damals, wie er versucht hat, das Beste bei Laban zu bewirken. Ich will siegen, ich will gewinnen, ich gebe nicht nach. Nicht einmal die Aufforderung seines Gegners, ihn loszulassen, leistet Erfolge, sondern er verlangt dessen Segen. Und das haben wir beim typischen Jakob. Der steht sich darauf, gesegnet zu werden. ein typisches Jakobsthema. Am Segen ist ihm schon viel gelegen und deshalb betrog er den Isaak, seinen Vater, um Esaus Segen. Er ist gierig nach Segen. Auch dann, wenn es zum Schaden anderer ist. Ja? Es ist ganz spannend. Er ist gierig nach Segen, auch wenn es anderen schadet. Wie ist es bei uns? Wie gierig sind wir nach Segen? Und in unserem Kampf, was ist jetzt? Wer ist dieser Mann? Was will er von Jakob? Will er Jakob töten? Ist es ein Rächer bestellt von Esau? Ist es Esau selber? Aber Jakob trotzdem, wir wissen es nicht. Ja? Also in dieser Situation des Kampfes wissen wir es noch nicht. Ja? Aber Jakob kämpft trotzig weiter, lässt ihn nicht los. Egal, was dieser Fremde ist, was er will, wer er ist. Segnen soll er, denn dass wenigstens keine Feindschaft zurückbleibt nach diesem Kampf. Ich lasse dich erst los, wenn du mich nicht vorher segnest. Oder wirklich so jetzt falsch vorgelesen. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Ja? Ein starkes Wort. Ganz typisch. Jakob möchte seine Zukunft doch in seiner Hand haben. Er möchte bestimmen. Noch dazu jetzt, wo er scheinbar die Oberhand hat. Und irgendwie kommt es mir vor, als würde Jakob im Segen etwas Mystisches sehen, eine Bahnung der Zukunft zu seinen Gunsten. Dabei scheint er ganz vergessen zu haben, dass ihn Gott doch schon gesegnet hat. Und ich denke da an den Segen, den Gott ausgesprochen hat in der Vision von der Himmelsleiter, Genesis 28, 13 bis 15, wo Gott ihn gesegnet hat aus freien Stücken, freiwillig, ganz aus sich heraus, unaufgefordert, weil es Gottes Wille ist zu segnen. Auf der anderen Seite möchte ich den Jakob auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich kann ihn schon verstehen. Es wäre doch wirklich gut, wenn diese Auseinandersetzung ordentlich beendet wird. Mit einem Segenswort. Es wäre gut, wenn auch unsere Auseinandersetzungen beendet werden könnten mit einem Segenswort, dass wir das Beteiligte an einem Kampf, an einem Streit, an einer Diskussion ausgesprochen werden kann. Welche Kämpfe hast du schon geführt, getragen und gedrängt von deinem Ich will, von deinem Ich gebe sicher nicht nach? Welche Rechthabereien haben dir viel Energie und Kraft, vielleicht sogar Verwundungen gekostet? Wie viel Jakob steckt in dir? In unserem Vers 28 gibt nun der Mann einen Hinweis auf seine Identität. Jetzt endlich bekommen wir einen Hinweis darauf, wer denn dieser Mann ist. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sagt der Mann, sondern Israel, Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Ja, mit Gott hat Jakob genug gekämpft, das wissen wir. Aber mit Gott hat er gekämpft. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Jakob fragt nach seinem Namen. Er hat ihm ja noch einen Namen gefragt, das hat Jakob gesagt. Der Mann nennt seinen Namen nicht, sondern segnet Jakob, so wie er es von diesem Mann gefordert hat. Jetzt erkennt Jakob, wer dieser Mann ist. Denn er kann jetzt sagen, ich habe Gott ins Angesicht gesehen, sagt Jakob. Und ich lebe noch. Darum nannte er diesen Ort auch Peniel. Jakob ist Gott begegnet und lebt. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und lebt. Er hat mit Gott gerungen und lebt. Seit der Ursünde ringt Gott mit Menschen. Sie bewegen und entwickeln sich immer weiter weg von Gott. Immer weiter weg von der paradiesischen Gemeinschaft mit Gott. Aber Gott möchte sie immer wieder gewinnen. Gott verdammt die Menschheit nicht. Er versucht sie immer wieder zu retten. Er versucht immer wieder Segen zu schenken, so wie er Jakob hier gesegnet hat. Obwohl Gott seine Macht erwiesen hat, zum Beispiel durch das Hereinbrechen der großen Flut oder durch die Sprachenverwirrung und viele andere Male mehr hat Gott seine große Macht erwiesen. Aber hier in unserem Text lesen wir, dass der Mann sah, dass er Jakob nicht bezwingen konnte. Gott, der nicht von Jakob bezwungen werden konnte, hat der Mann, der Engel des Herrn, nur beschränkte Macht, sehr beschränkte Macht, die nicht einmal ausreicht, diesen Jakob niederzuringen? Hat Gott gegen Jakob verloren? Nein. Neben vielen spannenden Themen und Überlegungen zu dieser Geschichte, die auch Fragen aufwerfen, gar keine, ist klar, ne? Vielleicht werden wir auch nicht alle Fragen auflösen können, aber dieser Text weist noch auf eine andere Lösung hin. Es geht nicht nur um Sieg oder Niederlage, es gibt auch noch eine andere Lösung. Es geht nicht darum, wer der Stärkere ist. Es geht darum, zu zeigen, wer der Engel des Herrn eigentlich ist und worin seine Stärke liegt. Und hier habe ich uns eine Überlegung vorbereitet. Wenn wir auf das Alte Testament blicken, den Tanach, der aus jüdischer Sicht aus drei Teilen besteht, aus der Tora, dem Gesetz, den Neviim, den Propheten und den Ketuvim, den anderen Schriften, dann betrachten wir dieses Gesetz nicht aus der Perspektive von Juden, sondern wir betrachten diese Bibel, dieses Alte Testament, den Tanach, noch nicht einmal, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, aus der Perspektive des Kreuzes, sondern wir haben eine Perspektive von der Auferstehung hier. Wir betrachten die Schrift durch die Brille der Auferstehung. Und diese andere Lösung ist der Grund dafür, dass der Engel des Herrn Jakob eben nicht niederringt. Sondern wir sehen mit unserem neutestamentlich geprägten Blick auf die Schrift deutlich, dass der Grund woanders liegt. Der Grund erschließt sich nicht einfach durch das Geschehen dort am Jabok, was wir gerade uns vor Augen geführt haben, sondern die Geschichte zeigt uns, dass hier angedeutet wird, dass, wie ich vorhin gesagt habe, Gott dem Jakob Segen gewährt, der sich ja auch nach Gottes Segen ausgestreckt hat, aber sich einer trotzdem im Kampf mit Gott befindet. Wir erwarten also Segen Gottes, wir strecken uns ja danach auch aus, obwohl wir uns noch im Kampf mit Gott befinden. Der Nachklang im Neuen Testament von einer solchen Spannung, den sehe ich in dem Gleichnis von Jesus von den Weingärtnern, das ich jetzt nicht vorlesen werde und nicht erzählen werde. Aber wir sehen dort, dass Jesus die Zuhörer vor eine Frage stellt. Der Besitzer des Weingartens schickt Leute in den Weingarten, um seinen Anteil für den Herrn zu bekommen, aber die Weingärtner bringen die Leute um und zuletzt bringen sie sogar den Sohn um, den der Herr der Weingärten schickt, um seinen Lohn abzuholen. Und dann fragt Jesus die Menge: Was denkt ihr, wird der Herr der Weingärten mit diesen bösen Weingärtnern machen? Und was antworten die Leute? Ja, der Herr der Weingärtner wird die bösen Weingärtner töten. Ja, eine sehr menschliche Antwort. Liegt doch auf der Hand, oder? Macht man ja, Böses mit Bösen vergelten, typisch Gott. Oder? Merkt ihr schon? Merkt ihr wohl, da stimmt was nicht. Gell? Jesus reagiert auf die Aussage der Leute, der Herr der Weingärten wird die bösen Weingärtner töten und antwortet mit einem Zitat aus Jesaja. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Aber damit ist meine Frage, warum lässt sich der Engel des Herrn von Jakob niederringen, noch nicht beantwortet. Es ist ja nur verschoben jetzt. Ja? Aber warum lässt sich Jesus Christus verwerfen? Warum lässt er sich töten? Warum ist das der Wille Gottes? Warum besiegt er seine Gegner nicht ganz einfach? Die Macht dazu hat er. Und hier denkt es wieder an die neutestamentliche Brille aus der Perspektive der Auferstehung. Hier wollen wir auf Petrus hören. Petrus lehrt uns, er hat keine Sünde getan, Jesus. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Gott ist Sieger bei Jakob, aber im ganzen Weltgeschehen sogar, dadurch, dass er alle Boshaftigkeit der Sünde auf sich nimmt. Er leidet und eben nicht mit Gewalt, nicht mit Vergeltung antwortet. Er trug unsere Strafe uns zum Frieden. Danke, Jan. Danke. Zum rechten Augenblick. Im gläubigen Rückblick können wir mit dem scheinbar ohnmächtigen, schwachen Engel des Herrn, den Jakob als Gott erkennt, leicht mit Jesus Christus identifizieren, der nicht mit Gewalt siegt, sondern durch Segnung. Dann erinnert euch nur an die Worte Jesu vom Kreuz herab: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Stärke besteht darin, dass er alle Bosheit, Jakob, der Engel des Herrn, ja, seine Stärke besteht darin, dass er alle Bosheit Jakobs tragen kann und so die verlorene Gemeinschaft wiederherstellen kann. Er verzichtet auf Gewalt. Das erkennt Jakob richtig. Er sagt, er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Seine Seele ist gerettet worden, haben wir gelesen. Aber darauf müssen wir uns schon gefasst machen, der Kampf mit Gott hinterlässt Spuren. Jakob ist von dort in der Morgenröte weggegangen und hat gehinkt. Aber das eigentlich Wichtige, das Besondere ist, noch immer gilt auch für uns, Jesu Christi Stärke besteht darin, dass er alle unsere Bosheit, unsere Sünden trägt und so die verlorene Gemeinschaft mit uns wiederherstellt. Jesus Christus muss uns nicht niederringen, denn er hat über den Tod, an dem wir mitschuldig geworden sind, gesiegt. Durch die Auferstehung. Und darauf gehen wir zu. Amen.